Fresh. Fresh Up, Your HR mit Mechthild Alpers.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Fresh Up Your HR. Ich bin Mechthild Alpers und ich spreche in diesem Podcast mit Gästen aus Unternehmen, aus der Wissenschaft und aus der Beratung über Fragen des Personalmanagements und der Organisationsentwicklung mit Fokus auf den Mittelstand. Heute spreche ich mit meinem Gast über das Thema Employer Branding, was ein Thema ist, das mir besonders am Herzen liegt. Warum liegt mir das Thema besonders am Herzen? Weil es meist bei Employer Branding ein Ungleichgewicht gibt. Also wenn Unternehmen Employer Branding Projekte starten, dann richten sie sich gern nach außen und gucken, wie können wir uns nach außen als Arbeitgeber darstellen, so wie wir sind und um auch unsere Zielgruppen zu erreichen. Also das beides kommt zusammen. Was dabei oft hinten runterfällt, ist der Blick nach innen. Also wie sind wir eigentlich als Arbeitgeber im Innen und leben wir auch das, was wir nach außen vertreten, was wir darstellen? Weil sonst gibt es eine große Überraschung, wenn neue Mitarbeitende vielleicht schon BewerberInnen im Bewerbungsgespräch kommen und merken, das stimmt gar nicht so richtig, die Außendarstellung stimmt nicht mit dem Innen überein. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute eine Expertin für das Thema hier als Gast vor mir sitzen habe, die in ihrer Organisation auf die Umsetzung des Employer Brands im Innen fokussiert. Herzlich willkommen, Aude Masseron.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Aude Masseron ist Referentin für strategische Personalentwicklung und Mitarbeiterbindung beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband, DSGV, und leitet dort aktuell das Projekt Employer Branding und Kulturentwicklung, was auch, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Fokusprojekt 2025 ist.
Das ist richtig.
Außerdem ist Aude Masseron auch ein neues Mitglied im Präsidium des Bundesverbands der PersonalmanagerInnen seit Juni diesen Jahres. Was sind aus Ihrer Sicht die drei häufigsten Missverständnisse beim Employer Branding?
Also ich finde es total richtig zu betonen, dass das nicht reicht, was ich in meinem beruflichen Alltag die Konfetti-Party nach außen nenne, um Richtung Recruiting zu denken, sondern eben von innen heraus die Stärken auszuarbeiten, um dann, und das ist auch ein Titel, was mir in meiner Arbeit sehr geläufig ist, beziehungsweise was ich immer mit mir trage, nur was von innen leuchtet, kann nach außen strahlen, also nach innen erstmal zu gucken und mit der Mitarbeiterzufriedenheit zu starten, um eben neue Mitarbeitenden zu überzeugen. Von den drei, ich weiß nicht, ob man wirklich was falsch machen kann, aber die Missverständnisse sind ja wahrscheinlich eher damit anzufangen, Richtung Recruiting eben zu denken, weil der Personalbedarf eher das ist, was wehtut, wenn es nicht gedeckt ist und wo der Schuh am meisten drückt, auch operativ. Und das ist ein Leidensdruck, der ja durchaus nachvollziehbar ist im Sinne von Arbeit, die auf andere verteilt wird etc. Von daher ist es kein Fehler in dem Sinne, sondern eher aus der Not gedrungen. Das, was oft aber passiert, ist, dass es überschattet, was langfristig wirkt, weil man auf einmal die Ressourcen auch entscheiden muss. Ne? Jedes Euro kann ich nur einmal ausgeben. Mhm. Das kann ich entweder nach außen oder nach innen tun. Und anstatt vielleicht alles nach außen ausgegeben, vielleicht aufzuteilen auch, zu denken und nicht nur die Probleme von heute zu beleuchten. Zweite Möglichkeit, das Thema gut anzugehen, wäre das gemeinsam mit Kommunikation tatsächlich auch zu denken, weil wir Personaler zwar gut sind in der Lösungsfindung von Personallösungen, aber die richtigen Experten in dem, wie man Menschen emotional anpackt und wie man sie vielleicht auch überzeugt an bestimmten Stellen und packt und wie man es gut verpackt an der Stelle, da sind die Kommunikatoren eigentlich die Experten drin. Mhm. Ist auch etwas, was uns im Übrigen im BPM sehr antreibt, auch das Personal sich Alliierten im Unternehmen sucht für das, was es bewegen möchte. Und das sind auch die, vielleicht der dritte Hinweis, der aber auch ganz von vorne beginnt, sich auch einen Rückhalt Richtung Geschäftsführung zu holen und dann Opt-in auch für diesen Weg zu holen. Denn die Geschäftsführung oder Vorstände als Vorbild für das Thema zu holen und auch für eine Mobilisierung der Führungskräfte später im Prozess zu begeistern oder zu überzeugen, dass es der richtige Weg ist, ist das, was langfristig auch eine gute Arbeit ermöglicht und auch eine Ressourcenallokation im Haus möglich macht.
Mhm. Warum brauchen Unternehmen eigentlich eine Arbeitgebermarke? Gerade jetzt ist das so, dass ja der Arbeitsmarkt sich erstmal wieder ein bisschen entspannt. Viele Unternehmen setzen viele Mitarbeitende frei. Warum brauche ich eigentlich eine Arbeitgebermarke? Habe ich doch vorher auch nicht gehabt.
Ich glaube, bei dem, was ich als Projekt anleite, reden wir eher von einer Arbeitgeberpositionierung sehr bewusst, auch um in den Köpfen zu prägen, dass es keine Markendenke ist im Sinne von Marketing eben. Also das hilft uns auch im Sprachgebrauch, das Richtige zu prägen, worum es uns geht. Mhm. Und ich glaube, ab da lässt es sich auch leichter ableiten, weshalb es wichtig ist. Wir haben uns entschieden für einen Weg, was auch fünf Werte basiert. Mhm. Und Werte leiten uns an in dem, wie wir handeln, in dem, wie wir Entscheidungen treffen, in dem, wie wir mit Fehlern umgehen und wie wir mit Konflikten umgehen. Und ab da gestaltet man nicht nur eine Marke im Sinne von Recruiting und schöne Farben und bunte Bilder an der Wand, sondern ganzheitlich das, was uns im täglichen Doing prägt und das Miteinander prägt. Und ab da fängt man an anderen Themen zu arbeiten auf einmal, die auch, wenn sie gut gewählt und gut positioniert sind, auch geschäftsstrategischen Ausschlag haben. Mhm. Wenn wir darüber reden, und die Transformation bewegt ja fast alle Branchen ausnahmslos, so Einführung von KI oder Nachhaltigkeitsgedanken, dann brauche ich ein Mindset dazu, dann brauche ich eine Innovationsbereitschaft, eine Fehlerbereitschaft. Das präge ich ja auch, indem ich das Miteinander dementsprechend gestalte. Und da helfen uns Werte mehr als das Wort Marke, glaube ich, an der Stelle.
Wie würden Sie Arbeitgeberpositionierung und Unternehmenskultur, Gestaltung der Unternehmenskultur differenzieren?
Die Arbeitgeberpositionierung ist für mich ein bisschen, um vielleicht anders auszudrücken, eine Form von Leitbild, was die Kultur anleitet eben auch vielleicht, also was die Orientierung gibt, der Kompass zu dem, wie die Kultur weiterentwickelt wird oder weiter geprägt wird. Ich glaube, wenn man eine Arbeitgeberpositionierung definiert, ist einer der, also egal ob es im klassischen Prozess mitarbeiterbasiert weiterentwickelt wird oder wie wir es probieren, auf Basis einer Erhebung durch eine Gruppe zu tragen, braucht es einen Moment, wo man, wenn man das definiert hat, auch zurücköffnet und wieder in den Dialog geht mit Menschen. Und da fängt man an, wieder diese Kultur nochmal anders zu beleuchten und zu bearbeiten. Und da ist die Positionierung der Punkt, der Orientierung gibt in diesem Prozess, der auch immer wieder Sicherheit bietet auf dem Weg. Bei all den Interaktionen mit Mitarbeitenden kommen ja gewöhnlicherweise Vorschläge, Dinge, die gut laufen, Dinge, die nicht so gut laufen. Und sich da nicht zu verzetteln in der Aufgabenbreite, die man auf einmal auf dem Tisch hat als Projektleitung, da hilft die Positionierung nochmal zu zentrieren. Gerade in der Sparkassenfinanzgruppe auch, wenn man von 343 Sparkassen spricht und 194.000 Mitarbeitenden, das ist die Projektgröße, da die Positionierung ist auch die gemeinsame Definition dessen, was wir erreichen wollen und was uns vereinen soll, unabhängig von der lokalen Ausdrucksweise dessen. Also auch da eine Orientierung und ein Nordlicht vielleicht dazu zu geben. Und Nordstern heißt das im richtigen Wortwahl.
Sie sind da jetzt so drüber weggegangen, welchen Umfang dieses Projekt eigentlich hat. Also vom Verband ausgehend auf die einzelnen Sparkassen und natürlich auch die Mitarbeitenden zu begeistern. Wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass es ja durchaus anders ist als in einem klassischen Unternehmen, wo man auch eine Weisungsbefugnis hat und so ein Projekt sicherlich auch partizipativ, aber besser durchsetzen kann, als wenn man jetzt wirklich selbstständige Sparkassen hat, die alles für sich allein entscheiden. Und dann sagt der Verband plötzlich, apropos, wir haben eine neue Arbeitgeberpositionierung, ihr müsst mitmachen. Wie machen Sie das?
Also zum einen ist es auch in diesem Projekt ein geläufiges Wort, die DSGV-Werte, weil sie ja angeleitet als Projekt aus dem Dachverband heraus, was wir ja eben sind, in die Welt geprägt werden sollen. Es basiert auf einer Erhebung, die in Sparkassen und mit Sparkassen den Mitarbeitenden stattgefunden hat. 8.300 an der Zahl, da eine Breite. Das heißt, es sind nicht unsere Werte. Wir haben die Arbeit zentral gemacht, zu konsolidieren, welche Werte könnten dabei rausspringen und welche sind auch im Einklang mit der Kundenmarke, damit es ja auch kohärent zueinander arbeitet. Aber es sind nicht unsere Werte, sondern es sind die, die uns aus der Erhebung gegeben wurden, aus der Organisation heraus. Jetzt sind wir ein Verband. Ja, es ist richtig, in einem Verband hat man Mitglieder und keine Filialen, in die man rausrollt. Das heißt, es ist eine Überzeugungsarbeit. Und da sind wir jetzt schon im partizipativen Verfahren, dass ich erklären muss, was treibt uns an? Warum sind wir in diesem Projekt gestartet? Und zwar um ein operatives Projekt, ein operatives Problem zu lösen, was aus den Sparkassen kommt. Was machen wir jetzt, wenn die Azubis nach 3 Jahren nicht mehr so bis zur Rente bleiben, sondern anfangen, woanders hinzugehen? Was machen wir, wenn der demografische Wandel uns 25% der Belegschaft in den nächsten 5 bis 10 Jahren einfach rausnimmt? Und wie sorgen wir dafür, dass, wenn die Azubis nicht mehr bleiben, wir Quereinsteiger auch gut integrieren können, also diese Durchlässigkeit der Organisation besser gestalten und das im Konkurrenzgeschäft mit anderen Bankenmodellen, die in voll digitalisiertem Format arbeiten, die eine andere Usability vielleicht für die Kunden haben, wo wir aber mit unseren Filialen auch eine Daseinsberechtigung beibehalten wollen, aber auch eine Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen müssen. So, und diese Probleme sind bei allen Sparkassen da und das Projekt hat das Ziel, diese auch anzupacken und da Lösungen anzubieten. Also diese Argumentation, da kriegen wir die Menschen relativ gut versammelt dahinter und ein Verständnis dafür. Aber es ist total richtig, jede Sparkasse ist ein eigenständiges, selbstständiges Unternehmen, was eigene Entscheidungen trifft. Und da können wir nur mit Überzeugungsarbeit gehen. Was gut funktioniert in dem Fall, ist dieses Gefühl der Sparkassenfamilie, was sehr stark geprägt ist, mit einer super intensiven Identifikation der Mitarbeitenden hinter dem, was die Sparkasse darstellt. So dass wir eine gute Argumentationsbasis darin haben, zusammen zu sagen, wir sind eine starke Gruppe. Lasst uns die noch stärker leuchten, indem wir uns als Arbeitgeber unter diesem Logo auch vereinen. Für einen externen Außenstehenden ist eine Sparkasse erstmal eine Sparkasse und nicht die Sparkasse Berlin oder die Sparkasse Frankfurt. Das macht keinen Unterschied. Ja. Also tun wir gut, wenn wir unter dieser Marke eben nicht mehr das Verstaubte, das ein bisschen Bürokratische und so weiter, das Veraltete dahinter die Fähnchen nehmen, heißt das so schön, sondern was anderes anpacken. Und dafür braucht es aber auch die Kraft der Gruppe zeitgleich. Und diese Linie, Ziellinie in Aussicht zu stellen, das zieht, das funktioniert, wenn man das Geschäftsstrategische als Argumentationsbasis nimmt und dieses Gesamtbild, das uns als Gruppe ein besseres Image ausarbeiten, das kriegt man dann gut hin, dass alle einem folgen.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf den Start gehen. Sie haben gesagt, Sie haben eine Erhebung gemacht. Ja. Warum eigentlich? Was war der Anlass?
Die faire Frage ist für die Konfetti-Party. Nee, das ist böse für die Kommunikationskollegen. Die Gruppe hatte die Entscheidung getroffen, weil der DSGV trifft da selten einer alleine, sondern es gibt eine Gremienstruktur, die das mitbestimmt, dieses Thema Arbeitgebermarke nochmal anzugehen nach einem letzten Projekt 2016 ungefähr, also mit einem Zeitspanne dazwischen, wo nicht so viel passiert war. Und auf dem Laufe des Weges hat man erkannt, dass es auch gut tut, wird das Projekt auch personalseitig zu flankieren tatsächlich, wo inzwischen aber auch eine ganz andere Synergie der Gewerke entstanden ist und eine andere Kooperation. Aber es ist tatsächlich erstmal aus einer Kommunikationsschiene gestartet worden. Und vermessen haben wir die Arbeitgebermarke im Zuge einer Markenvermessung, die regelmäßig gemacht wird, also wo man nur die Sparkasse als Kundenmarke betrachtet und in dieser Vermessung auch das Thema Arbeitgeber dann noch mit integriert hat. Und auf dieser Basis, also diese gemeinsame Befragung startet die markenkommunikativen Anteile und wir als Projekt docken auch drauf an. Diese Erhebung schenkt uns 83 Attraktivitätskriterien, weil wir die Leute befragt haben, externe wie interne. Was ist der ideale Arbeitgeber für dich und was hat es mit Sparkasse zu tun oder inwiefern beantwortet die Sparkasse diese Erwartung? Und da haben wir also eine ganz klare Möglichkeit zu gucken, was haut hin und was nicht und dementsprechend auch auf beiden Bereichen kommunikativ und kulturentwicklungstechnisch Empfehlungen auch auszugeben.
Und wie war der Schritt dazu, dass Sie die Werte definiert haben?
Also es ist die Konsolidierung dann dieser Ergebnisse, dieser Befragung, zu schauen, was funktioniert gut in Koordination mit der Kundenmarke. Da sind wir auch begleitet von einem Vermessungsinstitut, was dieses Verfahren da auch gestaltet in emotionalen Motive, funktionale Ziele, Leistungen und Eigenschaften, die uns die richtigen Antworten geben, um diese 5 Werte dann herauszustellen. Die werden uns immer ein bisschen kommentiert, als sind aber sehr breit gefächert. Ne? Freude, ist es überhaupt ein Wert, Erfolg, Unterstützung etc. Es ist sehr breit. Wir haben aber auch eine Realität von 343 Sparkassen drunter zu vereinen. Also es kann da nicht so spezifisch sein. Zu dieser Arbeit laden wir aber auch die Sparkassen durchaus ein, zu sagen, wenn ihr was Eigenes entwickelt habt, was total legitim und auch vor diesem Projekt hat durchaus stattfinden können, dann können wir nicht mit einer besseren Lösung kommen, als wenn ihr das wirklich für das Haus klassisch entwickelt habt. Dann ist vielleicht die Frage, wie schaffen wir einen Schulterschluss und wann es gut funktioniert, ist auch natürlich eine sehr legitime Frage. Aber oder zu gucken, was bringt mir diese zusätzliche Erhebung dann für Erkenntnisse, die ich vielleicht für mein Haus verwenden kann. So.
Also es sind 5 Werte entstanden, die den Sparkassenverbund als Arbeitgeber für die Zukunft auch attraktiv machen.
Ja.
Ich glaube, wir haben noch nicht in Gänze über die Werte gesprochen. Welche Werte sind das?
Wir haben Freude, Erfolg und Unterstützung identifiziert als Werte, die schon erlebbar sind, also die wir ja schon auch kommunikativ nach außen tragen können. Das tun wir auch. Die Kampagne in 24 war sehr sichtbar im Fernsehbereich, in Kinospots, im digitalen Bereich. Wir hatten ein Medienbudget.
Hast du da einen Award bekommen?
Das auch, danke. das Budget war zweistellig im Millionenbereich. Wir waren vor der Deutschen Bahn, also wirklich eine groß, massiv angelegte Image-Kampagne einerseits, aber auch Recruiting-Kampagne mit entsprechend auch Ergebnisse, muss man auf ihrer Weise sagen. Ne? Eine Besichtigung der, also die Klickzahlen auf der Jobbörse plus 56% und im Recruiting-Bereich bei den Azubis 30% Bewerbungen mehr.
Oh, wow.
Also es bringt was, Geld auszugeben, auch in dem Bereich, wenn es gut gemacht ist, fairerweise. Die Frage, die man sich dann stellt, wir haben noch gar nicht Richtung Bindung was geleistet, auch wenn es eine interne Kampagne auch im Paket gab, also Richtung Mitarbeitenden. Und das Zweite ist, wollen wir jedes Jahr diese Summe ausgeben? Ja, das auch nicht. Also es muss trotzdem andere Lösungen geben. Der Gedanke, das Image von der Sparkasse als Arbeitgeber anders zu prägen, wird aber mit sich führen, dass man trotzdem diese Aktivitäten ja auch verlängert und weiter treibt, weil eine Marken zu bilden in der Größenordnung dauert ein paar Tage. Das darf auch ein bisschen Zeit kosten. Der Weg nach innen wird also sein, oder diese zwei Entwicklungsfelder, die wir dort noch haben. Wir haben von 5 Werte gesprochen. Also neben diese 3 Stärken haben wir noch Wertschätzung und Offenheit, wo wir wissen, und das mit einem unterschiedlichen Grad, dass Mitarbeitenden sagen, wir hätten es gerne, auch die Externe sehen es als Bestandteil des idealen Arbeitgebers, aber die Zielgruppen assoziieren es nicht mit der Sparkasse. Und da müssen wir gucken, wie schaffen wir das? Und sobald wir es geschafft haben, dann kann es auch in die Kommunikation übergeben. Also da sind wir jetzt von innen leuchten, dann nach außen strahlen. Das Spannende in der Größenordnung dieses Projektes ist, wann sind wir denn so weit in der Sparkassengruppe, die so groß ist, dass wir sagen können, okay, jetzt ist die Schwelle da, dass wir kommunikativ nach vorne gucken können. Das wird noch ein bisschen dauern. Wir sind im Kulturwandelprojekt. Wir beobachten und messen ganz genau, wie viele Sparkassen setzen es um, in welche Stufe sind sie. Und da startet jedes Haus anders, zu einem anderen Zeitpunkt und mit einer anderen Projektdauer. Von daher, das wird noch abzumessen sein, wann wir so weit sind. Aber die Gruppe ist auf dem Weg und ich glaube, das ist die wichtige Botschaft an der Stelle.
Gerade ist ein interessantes Stichwort gefallen, nämlich das Messen. Wie messen Sie das? Also wie messen Sie den Erfolg der Umsetzung?
Also wir haben interne Befragungsverfahren. Wir können natürlich nicht, also jede Sparkasse hat zum Beispiel sein Recruiting Erfassungssystem, wo wir nicht mehr die qualitative Erfassung der Bewerbung zum Beispiel betreiben können. Dann müssten wir wirklich jedes Haus einzeln abfragen. Also es gibt Knickpunkte, bis wohin wir messen können und wo nicht. Auch im internen Bereich. Wir haben zentrale Befragungstools, wo wir sagen, wenn die Häuser ihre Befragung machen, dann können wir es auch zentral auslesen. Aber ich kann ja auch da die Häuser nicht zwingen, diese Umfrage umzusetzen, und auch schon gar nicht der Zeitpunkt. Was wir aber tun, und das haben wir auch dieses Jahr gemacht, ist diese Vermessung zu wiederholen als vergleichbare Datengröße, so wie 23 erstmalig die Werte auf dieser Basis definiert worden sind, haben wir jetzt in 25 genau die gleiche Befragung gestartet, auch da eine repräsentative Zielgruppe gesucht, um eine vergleichbare Größe zu haben. Ziel war primär, der Erfolg der Kampagnen zu messen, nach innen auch. Und nächstes Jahr wiederholen wir es, um genau das Projekt und die Kulturentwicklung dann nochmal zu beleuchten. Und dann haben wir einen Datensatz, der vergleichbar ist und wo wir genau sagen können, da ist gut, jetzt ist hier noch ein bisschen zu schrauben und an dem dritten Punkt können wir bitte weiter so machen. So.
Wie misst man, ob im Inneren Offenheit und Wertschätzung gelebt wird?
Das wird sichergestellt über diese Befragungskriterien. Ne? Ich habe von diesen 23 Items besprochen, die uns also auch inhaltlich genau die Antwort geben und auch diese Wertedefinition auf also definieren im Grunde, weil wenn ich Sie frage, was für Sie Offenheit ist, dann hat der Kollege um die Ecke eine andere Antwort dazu.
Bestimmt.
Deswegen auch da müssen wir eine Definition für uns haben, die uns hilft in der Kommunikation und wo das gleiche Verständnis dahinter ist. Und das sind die Kriterien darunter, die wir über diese Studie definiert haben, die sowohl in der Messung als auch in der Empfehlungsentwicklung, was wir für die Häuser entwickeln, zentral zu sagen, okay, wenn das bei der Zielgruppe noch hängt, dann diese Schublade rausziehen, da drin ist eine Maßnahme, die du umsetzen kannst, damit es hilft.
So. Wenn Sie auf eine der Filialen zugehen, wie starten Sie? Also was ist der Anfangspunkt?
Bestandsaufnahme. Jedes Haus hat erstmal eine Kultur, ob es gestaltet ist oder nicht.
Definitiv.
Es hat auch für gewöhnlich, also die Sparkassen haben 200 Jahre auf dem Buckel, für gewöhnlich sind so alte Häuser, die haben also kein Blankoblatt im Personalbereich, sondern es gibt eine ganze Menge an Dokumente, Richtlinie, Kleiderordnung, was alles auf Kultur einwirkt. Es gibt etwas, was man beleuchten muss. Und dieser Startpunkt ist sehr unterschiedlich und bedingt da schon, wie es weitergeht. Ne? Habe ich eine ausdefinierte Arbeitgeberpositionierung, ja oder nein? Ist die gerade ein Jahr alt, sodass sich die Mitarbeitenden jetzt nicht anfangen zu verwirren mit anderen Begrifflichkeiten? Oder ist es älter und kann eigentlich weg, weil das hat mal der Vorstand auf einen Bierdeckel, das ist sehr plakativ beschrieben, aber geschrieben und diese Werte sind es geworden. Oder haben wir tatsächlich ein Haus, was kulturell jetzt zwar viel antreibt, Führungskräfte, Trainings und so weiter, aber jetzt nicht so weiter definiert und sich gut da anschließen kann. Das macht ein bisschen die Aufgabe unterschiedlich. Interessanter bei den Häusern, die schon eine Positionierung haben, ist, wie vergleiche ich zum Beispiel Anerkennung mit Wertschätzung? So, das ist eine typische Frage. Wir haben jetzt Anerkennung
gute
für uns
Frage.
Festgestellt. Wie weit sind wir jetzt eigentlich? So,
ja, gute Frage.
Auch da hilft uns diese Kriterienliste, die drunter, weil wir wollen jetzt eigentlich nicht wissen, ob Anerkennung ein Synonym für Wertschätzung ist.
Ja.
Die Verhaltensebene ist das, was uns interessiert und die Belegebene drunter. Das können wir, da können wir dann gleich hinbekommen. Für das Blankoblatt haben wir dann ein Verfahren, ein methodisches Verfahren. Zum einen wie ein Haus, das strategisch andockt an die bestehende Geschäftsstrategie, an die Prioritäten in der Personalstrategie, weil es gibt nicht nur das Kulturthema, sondern ganz andere Maßnahmen, die vielleicht ja schon auf dem Weg sind, die auch schon als Projekt gestartet sind im Haus, dass man das kohärent gestaltet. Das sichert ja auch im Übrigen, dass man sich nicht verhebt auf dem Weg, weil gerade wenn man anfängt, Mitarbeiter zu beteiligen, zu befragen, dann kommt eine Wunschliste, die bis zur Decke geht meistens.
Absolut.
Und was setze ich davon um und wie priorisiere ich das? Kann nur kohärent sein, wenn man es strategisch vorher geklärt hat, wo will ich eigentlich hin mit meinem Haus. Und ab da geht die Stufe der Mitarbeiterbeteiligung los. Natürlich startet man eher mit Führungskräften, dann mit den Mitarbeitenden in Workshop-Formaten, wo man die Werte besprechbar macht und sagt, okay, was ist es für dich? Was funktioniert schon gut? Was funktioniert vielleicht noch nicht? Und wie lösen wir das, wenn es nicht funktioniert? Und da trennen wir zwischen Ansätze, die Personalarbeit betreffen, also die Candidate und Employee Journey. Wie gestalte ich sie, dass die Kontaktpunkte wirklich ja auch kohärent mit den Werten sind? Und dann gibt's die ganzheitliche Kulturentwicklung, wo ich ja auf ganz andere Bühnen unterwegs bin, wie man sie in dem Bereich nennt, und da schaue, wie gestalte ich das Miteinander jetzt anders, damit es auch da fasst. Und zu diesen unterschiedlichen Schritten haben wir konkrete Projektempfehlungen, also Trainerleitfäden, Präsentationen, Arbeitsmaterialien, fertige Maßnahmen mit steuerlichen Betrachtungen. Also es geht wirklich ins Detail, damit es gut anwendbar ist und von A nach B die Häuser ermöglicht, da sich durchzuarbeiten.
Das heißt, die Häuser setzen das dann eigenverantwortlich um?
Ja. Dürfen auch und sollen auch das anpassen an ihrer Realität. Die Unterlagen werden sehr unterschiedlich in den Häusern auch angewandt, weil eben der Startpunkt ein anderer ist. Also wir können nur eine Methodologie zur Verfügung stellen und was dabei rauskommt in dem Haus, ist ganz unterschiedlich oder darf auch unterschiedlich sein und muss dann da angefasst werden. Das ist wirklich ein Einzelprozess in jedem Haus anders. Bis jetzt ist in der Erfahrung. Ne? Wir haben die Projektergebnisse im April 25 rausgebracht, das heißt 6 Monate draußen. Wenn man den Kulturwandel betrachtet, ist es eigentlich wenig Zeit. Wir pilotieren gerade unsere Unterlagen und haben die ersten Erfahrungswerte aus den Häusern, die das verproben im Grunde und sagen, okay, geht gut, geht schlecht, wir machen eine qualitative Runde da draus, ne, Qualitätssicherung und gucken, funktioniert das System und wirkt es? Die Antwort ist, okay, es klappt halbwegs gut. Und ist gar nicht so schlimm, auch wie es am Anfang wie ein Berg wirkt, sondern wenn man es strategisch und Schritt für Schritt angeht und Geduld hat und auch das Vertrauen, dass die Antworten im Haus liegen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich muss als Projektleitung in dem Moment oder als derjenige im Haus, der das antreibt, nicht die Antworten haben fürs Haus, sondern ich muss das Projekt so strukturieren, dass das Haus mir die Antworten gibt zu den Problemen, die wir haben. Und das ist ein ganz anderes Arbeiten, als vieles gewohnt sind. Es verunsichert erstmal. Aber wir versuchen auch zu vermitteln, das ist eigentlich total gut, weil ich muss es nicht von A bis Z zu Ende denken und selber wissen, wie es geht, sondern ich muss einfach nur die richtigen Menschen fragen und die richtigen Ableitungen treffen und dann geht es gut.
Das würde mich auch noch interessieren, dass wenn es ein ungewohntes Arbeiten für die Mitarbeitenden ist, und dann ne, kommen sie das erste Mal in den Workshop und schreiben Kärtchen und ne, typisch, wie man in Workshops arbeitet. Was würden Sie sagen, was gelingt Ihnen da gut und wo ist es wirklich schwer? Also wo sind auch Hürden, dann die Mitarbeitenden mitzunehmen?
Die Mitarbeiter mitnehmen, also wir hören eher aus den Häusern, dass die Spaß haben an dieser Arbeit. Also dass die Workshops eigentlich zu kurz sind und man sich noch mehr miteinander beschäftigen könnte.
Ah, toll.
Ich glaube, das ist auch noch die Phase, wo man sich darüber unterhält, was läuft gut und was läuft nicht so gut. Das macht noch Spaß, wenn man irgendwann mal das in tatsächliches eigene Verhalten umsetzen und anders machen. Das könnte ein bisschen schwieriger werden. Das ist noch eine schöne Phase im Projekt. Ich glaube, also kommen ja aus der Personalmanagementabteilung im DSGV. Für uns ist die Zielgruppe ja primär ja auch die Personalabteilung, die das Projekt ja im Haus leitet und umsetzen wird an vielen Stellen. Und da, ich glaube, das fordert eine ganz andere Herangehensweise, als es an vielen Stellen schon geübt war. Wie begründe ich diesen Prozess in einem Haus, was sehr auch KPI-zielgerichtet, wir sind im Bankbereich, ja, es ist schon, wir arbeiten gern mit Zahlen und mit messbaren Größen und nicht mit einem Prozess, wo ich nicht weiß, was dabei rauskommt. Das ist in schwierigen Diskussionen auch mit den Vorständen teilweise, die auf diese Vorgehensweise jetzt nicht geübt sind, ehrlicherweise, was kein Vorwurf ist, aber eine Feststellung. Für die Personaler dementsprechend ja auch zu begründen, wie zahlt es auf eine Geschäftsstrategie ein, also diesen großen Tisch, wo wir die Personaler immer haben wollen, sich zu holen und da eine Argumentation aufzubauen, die mir ja auch die Befähigung im Haus ermöglicht und die Ressourcenallokierung, die es braucht. Und es braucht eine Menge, es braucht Zeit von den Mitarbeitenden, es braucht für die Investitionen, die wir ins Haus in Maßnahmenumsetzung dann tätigen wollen, eine Freigabe und vielleicht auch kapazitär, personalseitig dann Ressourcen. Das ist noch ungeübt. Und das Personal das Gesamthaus anfasst und wirklich nicht nur den eigenen Bereich, sondern sich traut, die Gesamtorganisation anzupacken und zur Veränderung zu bringen. Auch das ist, glaube ich, ein großer Change, in wie Personal bis jetzt nicht nur geübt worden ist, sondern auch verstanden worden ist. Also welche Berechtigung habe ich dazu, das zu tun überhaupt? Und wie doll rüttelt's dann am Haus, wenn ich da damit anfange? Es braucht auch Ermutigung dann an der Stelle in den Personalabteilungen. Da kreuzt sich für mich wieder die Funktion mit dem BPM, wo wir da in der Befähigung der Personal und Stärkung dieser Rolle da sind. Das mache ich auch sehr gerne, aber auch sehr bewusst, weil sonst das Projekt nicht aufgeht in den Sparkassen.
Und wie machen Sie das? Also wie stärken Sie die einzelnen PersonalerInnen in den Sparkassen?
Ich bin ein bisschen, ich war im ersten Berufsweg, komme ich aus dem Lehramt, ne? Also erstmal fragen. So, wenn ich jetzt euch frage, wie dieses Projekt, warum es gut ist für Personalbereich und Kulturentwicklung, da könnt ihr mir ja zettellang erzählen und stundenlang. Wenn ich einmal in den Raum die Frage stelle, wie zahlt dieses Projekt auf die Geschäftsstrategie ein, kommt oft sehr, sehr wenig aus dem Raum. Das ist aber.
Ja, weil es nie die Rolle war, ne?
War nie die Rolle, aber das ist die Antwort, die ich brauche, wenn ich den Vorstand überzeugen möchte, dass wir das jetzt umsetzen. So. Also da eine Argumentation schon mal zu liefern, wie zahlt das Projekt darauf ein? Auch klar darstellen, welche Kompetenzen wird dieses Projekt brauchen, wenn ich es umsetze. Mhm. Und ich habe einmal eine strategische Kompetenz, wie argumentiere ich diese Punkte, wie so personalstrategisch auch anzugehen. Ich habe eine Projektmanagement-Kompetenz, die gefragt ist, und zwar über ein Projekt, was sehr lange dauern wird, weil Kultur ist ja ein Marathon und kein Sprint, wie wir alle wissen. Also ich brauche da auch ja eine gute Steuerung und auch eine Flexibilität in dieser Steuerung. Das Gleiche verlangt von mir eine menschliche Komponente. Wir kennen alle diese Change-Kurve. Ich diskutiere sehr oft, ob wir lieber Change-House oder die Change-Kurve nehmen. Ich nehme tatsächlich lieber die Change-Kurve und sage immer, ihr werdet auch selber durch diese Kurve gehen. Und ihr seid aber diejenigen, die zeitgleich im Haus für das Positive an diesem Prozess immer wieder gefragt seid und diejenigen sind, die Gruppen, die Gruppen stärken im Haus, das weiterzutreiben, das arbeiten zu lassen und den positiven Aussichten auch darzustellen, gut mit sich selbst umzugehen und zu gucken, wie sorge ich für gute Ressourcen für mich, damit ich das sicherstellen kann, auch wenn diese Kurve kommt, beleuchten wir auch. Und eine ehrliche Einschätzung, wenn ich es wirklich sehr hoch angesiedelt angehe. Es gibt Häuser, die es tun und ich habe sehr viel Respekt davor, da wirklich die gesamte Belegschaft durch diese Werte-Workshops zu schicken und sich 23 Workshops dann vornehmen, um überhaupt das Thema, es ist fachlich total richtig, aber was ein Aufwand ja auch,
absolut,
zu sagen, bin ich wirklich die Richtige für diese Moderation? Weil es kommen ja auch Dinge dabei raus, die anstrengend sind, die reiben, wo es konfliktuell werden kann. Und dann stehe ich da und muss wissen, wie gehe ich damit um? Da bringen wir ja auch Impulse mit rein, wie behandle ich diese Situation? Und zwar nicht im Raum, aber mach sie besprechbar und kläre sie woanders. Als auch zu gucken, vielleicht bin ich nicht die Richtige für diese Rolle und das gut zu erkennen und zu sagen, dann brauche ich eine externe Ressource, die ich idealerweise dann in meinem Projektplan mitdenke, mitbeziffere und mit in meinem Budget anplane. Also sich da auch ehrlich anzuschauen, wie viel davon traue ich mir selbst zu, wo brauche ich Unterstützung und das in eine gute Projektplanung mit einfließen zu lassen. So, das ist so die Kurve, zusätzlich so natürlich die Projektergebnisse, die dafür da sind, das Handling davon zu helfen, dass man es nicht selber erfinden kann, sondern aus der Schublade eben sich das rauszieht, was man dann auf dem Weg operativ braucht dafür.
Und ganz konkret, wenn ich als Personalleiterin oder Personalerin, ich weiß nicht, wie die genaue Funktion in den Filialen ist, also HR-Business-Partner oder was immer.
Sowohl als auch. Also,
wie immer die Bezeichnung ist, wer da verantwortlich ist. Wenn ich jetzt merke, wow, das ist total viel auf einmal. Und auch so das Gefühl habe, ich war total motiviert, mich begeistert das, ich kann endlich gestalten und auf dem Weg merke, ich habe die Herausforderung und die Herausforderung und jene Herausforderung. Rufe ich Sie dann an oder wie machen Sie das ganz konkret?
Noch ja, weil ich auch sehr neugierig ist, wie mein Konzept aufgeht in den Häusern, aber tatsächlich ist der Dachverband dann nicht mehr der Ansprechpartner für den einzelnen Personaler, sondern dafür hat der Verbund Regionalverbände, die eher diejenigen sind, die dann lokal dann auch unterstützen. Was wir jetzt in der Pilotierung und wir haben auch ein Frühstarterprogramm gestartet, wo wir auch da Häuser sehr nah begleiten, um genau dieses Verständnis auch davon zu bekommen, wo hapert's dann? Da reagiert auch jede Kultur, jede Gruppe, jede Branche nochmal anders. Also es ist interessant, da reinzuschauen. Das eine ist immer auch wieder auf die Priorisierung zurückzuführen, zu sagen, du hast doch am Anfang deine personalstrategischen Ziele festgelegt, das hilft, sich nicht zu verzetteln, immer seinen eigenen Priorisierungsmodus im Projekt zu haben und zu halten, um sich eben nicht auch zu überfordern. Ich glaube, die zwischenmenschliche Schiene würde ich nicht so hoch hängen, weil tatsächlich Personale oft geübt sind, dass es mal zwischen Menschen schwierig ist und dass man das vermitteln muss und dass man zwischen den Stühlen und hier und selber keine Partei auch ist oder diese Altparteilichkeit darstellen muss. Das kriegen die eigentlich gut hin. Das wird eher, glaube ich, irgendwann noch ein Punkt, das haben wir noch nicht in der Verprobung, dass wie kriegt man das jetzt tatsächlich hin, dass in dem, was wir umsetzen wollen, auch der Rückhalt weiterhin da ist. So zu starten mit einer guten Stimmung und zu sagen, okay, das geht los und sich wirklich authentisch mit dem auseinanderzusetzen und konsequent auch, und das ist ganz wichtig, damit das Thema nicht verbrannt wird, authentisch auseinanderzusetzen mit dem, was aus diesen Workshops kommt. Was ja. die Mitarbeiter sind gefragt worden, jetzt liegen ja. die Antworten da und ja. jetzt muss ich dummerweise auch was tun, was damit zu tun hat.
Ja, wie blöd.
Und ein bisschen so, ob es mir gefällt oder nicht, nicht ganz, ja. ja natürlich, aber das kann an anderer Stelle in der internen Abstimmung quietschen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo es gut tut, ja auch da selber in Form von Nordstern in dem, was wir hier bewegen wollen, zu sein und nochmal zu erinnern, warum handeln wir partizipativ, warum tun wir dieses ganze Projekt und was versprechen wir uns davon. Mhm. Da, glaube ich, wird echt, also auf dem langen Weg, den es noch vor einem gibt, viel Kraft brauchen und viel Überzeugungskompetenz auch.
Mhm. Mhm. Wenn ich Ihnen so zuhöre, wird das Projekt vor meinem inneren Auge wird's immer größer. Also alles, was noch dazukommt. Mhm. Es ist definitiv ein Change. Es ist auch wirklich Fokus auf die PersonalerInnen und die ja veränderte Rolle der PersonalerInnen. Eine Kulturentwicklung, also da ist so ganz, ganz viel drin, dass die Partizipation als teilweise ja neues Element in den Sparkassen, also ist wirklich ein riesengroßes Projekt.
Ja, ich sage immer, ich denke nicht jeden Morgen drüber nach, wie viele Mitarbeitenden ich da als Zielgruppe habe. Ich glaube, da ist die Gruppe schwer vergleichbar mit anderen Größenordnungen. Es gibt wenig Unternehmen in Deutschland, die wirklich diese Größenordnung bespielen. Mhm. Aber wir in unserer Rolle als Dachverband, und das ist Segen und Fluch zugleich, ein bisschen teilweise näher dran, wenn ich noch dürfte, wir ermöglichen etwas. So die Umsetzung liegt in den Häusern tatsächlich und nicht mehr, das ist wirklich der Unterschied auch zum Konzern, das verantworte ich nicht persönlich in der gleichen, also ich fühle eine große Verantwortung, was das angeht, aber ich bin nicht zuständig dafür, dass Frau Müller im kleinsten Hinterdorf in Bayern das ja tatsächlich erlebt dann am Ende, sondern da muss das Gesamtsystem eine Verantwortung dafür übernehmen, dass es klappt. Und die finale Entscheidung hat das Haus, was es umsetzt und wie stringent ist das umsetzt, was wir tun. Da habe ich wenig Einflussmöglichkeiten. Kommunikativ immer wieder, klar haben wir die Hebel, nutzen wir aus dem System, die uns gegeben sind und immer wieder. Und wie macht man es interessant auf Dauer? Die First Mover auf die Bühne stellen, erzählen lassen, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Uns alles geschenkt, aber letztlich beeinflusse ich es nur sehr bedingt. Ja? Mhm. Also ich wünsche mir, dass wir da eine gute Durchdringung hinbekommen. Ich glaube, das wird auch sehr legitim sein, dass nicht jedes Haus sofort sagt, jawohl, diese 5 Werte wird's. Wir haben sehr viele Häuser, die sagen, nee, ich will trotzdem was Eigenes machen, weil die Sparkasse, die ja im nächsten Dorf oder in der nächsten Stadt ist, wir konkurrieren um die gleichen Bewerber ja auch. Also ich muss mich auch da anders aufstellen als der Nachbar und da ist das große S, ist alles gut, aber für meinen Personalbedarf ist es doch besser, wenn ich den Bewerber kriege und nicht die Sparkasse von nebenan. Also da müssen wir auch mit dieser bunten Realität dann am Ende als Projektziel umgehen und sich nicht enttäuschen lassen von, es ist doch ein bisschen bunter geworden, als wir es aus der projektidealen Welt uns gewünscht hätten. Ich glaube, da werden wir aber auf einen Nenner kommen, was passt. Es wird aber auch Zeit brauchen.
Also es ist letztendlich auch ein bisschen loslassen dann, ne?
Ja, also wir haben auch im Rahmen des Projektes eine ganze Truppe Markenbotschafter aus dem Boden gestampft, hätte ich gesagt. So Mitarbeitenden, die sich für diese Werte haben begeistern lassen und die uns helfen, niedrigschwellig da auf dieser Ebene die Werte besprechbar zu machen. Die musste ich irgendwann zentral, diese 450, die es waren inzwischen, in die Regionalverbände wieder abgeben, damit dort die regionale Vernetzung stattfinden kann und damit diese, also wir werden auch in Qualifizierungsprogramme, die in den Akademien in den Regionen liegen und da brauche ich zentral ja gar nicht mehr tätig werden, da bin ich nur im im Datenschutz unterwegs, wer darf welche Daten von wem haben, also auch da steht es im Weg. Es ist auch richtig so, in die Linie muss es dahin gehen und da muss man ja schon diese tolle 450 begeisterten S-Voices loslassen und sagen, okay, die gebe ich jetzt an das System und da muss es eine eigene Dynamik kriegen, die ich natürlich noch ein bisschen sehr nah beobachte, aber das gehört ja mit dazu und es wird gut, wenn wir es abgeben können und es dann eine Selbstständigkeit kriegt. So, das gehört dazu.
Lassen Sie uns mal gemeinsam darauf gucken, was das bedeutet, einen Wert zu leben. Und zwar vor dem Hintergrund, dass es, das hatten wir vorhin schon, ja relativ abstrakt ist, ne? Zum Beispiel der Wert Offenheit ist ja ein relativ abstrakter Wert. Wir hatten schon, da stellen Sie sich was anderes drunter vor als ich wahrscheinlich. können Sie einmal, wir können auch einen anderen Wert nehmen, aber ich würde vielleicht, wenn es passt, den Wert Offenheit nehmen, darauf eingehen, vielleicht beispielhaft, wie das eine Filiale umgesetzt hat, wie sie Offenheit leben wollen. Was gehört alles dazu? Und ich frage vor dem Hintergrund, dass dieses Bewusstsein auch häufig schwer zu schaffen ist, finde ich, zu sagen, okay, wo spielt das eigentlich überall rein? Weil es ist ja gar nicht trivial, sondern sehr komplex.
Das ist richtig. Also ich glaube, die Antwort in jedem Haus wird auch unterschiedlich sein, weil es einen anderen Stand hat überall. Mhm. Wir haben Dinge, die, glaube ich, zu hinterfragen sind Richtung Diversität. Wir können Offenheit in eine Richtung denken, wie gehen wir auf neue Prozesse ein und wie lassen wir uns auf eine Fehlerkultur ein und so weiter. Das auch da in diesem Themengebiet gibt es Antworten zu suchen. Wir können auch im Miteinander, habe ich eine Offenheit in dem Sinne, Cross-Abteilungen zu arbeiten und nicht nur in Silo-Denken zu gehen, was jedes Unternehmen, was in einer bestimmten Größenordnung ein Stück weit hat. Mhm. Was ich ja aber auch für diese Cross-Themen, die uns transformativ davor die Flinte stehen, gar nicht mehr so führen und fahren kann. Habe ich eine Offenheit, da können wir auch die Themen der Frauen in Führung, wie viel Prozentsätze an bestimmten Stellen, Entwicklung im Haus, wie durchlässig ist das im Personalentwicklungsbereich. Wir können eine Offenheit, also wir laden wirklich die Häuser dazu ein, zu gucken, was sagen die Mitarbeitenden, was es ist. Es geht um dieses gemeinsame Verständnis dessen, was es sein kann. So, mhm. Ich kann so sein, wie ich bin, ist auch ein Zeichen von Offenheit Richtung, mhm. ne, darf ich Tattoos haben? Da kommt eine ganze Menge Diskussion um viele Themen. Mhm. Und das zu zentrieren und zu gucken, was ist uns eigentlich wichtig, auch im Miteinander. Und nicht nur für den Einzelnen, was alles geht, sondern wo wollen wir uns als Organisation bewegen und wie verstehen wir als Führungskräfte zum Beispiel Führung in 360 Grad, also da kann man ganz, ganz viele, das ist ja Kulturarbeit per se, ne? ganz viele Richtungen, Richtigen gucken. Ich gebe noch nicht ganz mit die Formel aus der Vermessung, was da drunter liegt, das behalte ich jetzt an der Stelle für mich, aber es ist fast unabhängig davon, weil wir diese Kriterien noch nicht so ganz in dieser Detailliertheit, zumindest nicht an der Stelle in der Besprechung mit den Mitarbeitenden beleuchten, sondern wirklich sagen, macht klar, wie, was es sein kann überhaupt. Wenn wir wissen, dass es ein Entwicklungsfeld ist, dann die Leute anzuregen, wie könnte es sich anfühlen? Was könnten wir da rausziehen, was für unsere Prozesse ja auch gut ist? Und eins, also auch einen Mehrwert daran zu denken, jeder zweite Deutsche ist Kunde einer Sparkasse. Mhm. Wie wäre es Offenheit in dieser, ne, wir leben es ja schon im Kerngeschäft. Wie können wir es übertragen in unserem Miteinander oder als Arbeitgeberin, Sparkasse? Wie kann das da übertragen werden, was wir sowieso im Kundenbereich erleben und leben müssen? Oder fließt es umgekehrt? Haben wir einen anderen Kundenumgang und eine andere Kundenattraktivität, wenn wir in der Lage sind, flexibler auf einzelnen Geschichten zuzugehen und da flexibler zu werden, was wir auch geschäftlich eben brauchen. Und da Brücken zu schlagen zwischen dem, was wir tun und was wir sind, ist, glaube ich, das, was am Ende die richtige Antwort gibt, unabhängig dessen, was wir da zentral bewegt. Ich glaube, dafür gibt es genug vergleichbare Prozesse. Ne? Wir haben gerade gesagt, jede Sparkasse ist anders. Wir haben trotzdem Geschäftsabläufe, die total ähnlich sind. Wir haben Aufbau von Sparkassen, die ähnlich sind. Es ist organisational eine relativ ähnliche Struktur. Und wir haben diese starke DNA, wo wir merken, wenn wir eine Sparkasse fragen, was bewegt dich gerade, bewegt die Nachbarsparkasse eigentlich auch. Und darauf zu vertrauen, dass diese Antwort da auch aus dieser Arbeit rauskommen wird, wie es aus der Erhebung rausgekommen ist, da zeigt uns die Praxis, dass wir es auch können. Wir haben es einmal zentral gemacht, tatsächlich diese verschiedenen Schraubstellen qualitativ nochmal zu befragen und hatten in digitalen Formaten 400 Mitarbeitenden in Art Workshops, die genau diese Besprechung, was läuft gut, was haben wir noch nicht, in die Mitte gelegt haben, aus unterschiedlichen Sparkassen dann, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, welche Themen sind da drunter und was ist da anzugehen. Also da haben wir schon ein Gefühl für, ja.
Ich habe auf Ihrem LinkedIn-Profil ein Zitat von Nico Rose gelesen, der, glaube ich, mal bei einer Veranstaltung von Ihnen war. Werte stiften Wert, wenn sie uns etwas wert sind.
Er wird sich freuen über dieses Zitat, glaube ich. und auch die S-Voices, weil das war Teil der Veranstaltung, wo wir sie alle zusammengetrommelt haben. Ich glaube, es liegt gerade in der Sparkassenwelt der Realität nah. Wir haben einen Gemeinwohlauftrag und sind sehr regional angebunden, also eine Form von Werteverbundenheit oder ethisches, moralisches, wie man es auch formulieren möchte, sein, liegt in der Natur der Sache schon einmal. Also, dass man jetzt nicht irgendwie nur des Geschäftes wegen, sondern nach einem Kompass handelt.
Das würde ich persönlich tatsächlich den Sparkassen auch zuschreiben, so in meiner Wahrnehmung.
Schön. Freut sich bestimmt. Also wird auch tatsächlich sehr stark zugeschrieben, dass das, glaube ich, hilft uns an der Stelle, dass es schon im Mindset ein Stück weit da ist. Hier geht es darum, wenn ich es anders formulieren könnte, das habe ich so im Projekt noch nicht reingekippt, dass unseren Mitarbeitenden uns was wert sind. Und dass sie sich es wert sind, vielleicht ihren Arbeitsplatz auch mitzugestalten. Also ich will es jetzt nicht nur top-down betrachten, sondern auch zu sagen, einer unserer Fachausschussvorsitzenden, der immer sagt, auch Vorstände möchten geliebt werden. Und tatsächlich, Wertschätzung wird oft von oben nach unten verstanden, aber auch umgekehrt. Warum denn dann nicht? Also es ist ja keine Beschwerdeannahmestelle, sondern wie wir sind alle gefragt, diese Werte erlebbar zu machen in allen Richtungen, ob cross oder nach oben oder nach unten oder wie auch immer. Also da geht es darum, seinen Arbeitsplatz zu gestalten und das, glaube ich, ist relativ gut beizubringen, dass es einem was wert sein sollte. Stärkt ja auch diese Engagement Rate, die alle Personaler gerne steigern möchte. Wenn man da auch partizipativ vorgeht, das bindet eben nochmal anders.
Wenn ich Markenbotschafterin bin, was mache ich?
Die sind auf LinkedIn sehr sichtbar gewesen nach diesem Event, was gar nicht unser Ziel war. Wir haben primär Menschen gesucht, die eben Lust haben, an ihrem Arbeitsplatz zu arbeiten und sich begeistern zu lassen für diese Werte und zu sagen, lass uns ein toller Arbeitgeber sein. Die haben wir auch gefunden und wir schulen sie auch in diesem Handwerk. Wie gehe ich auf einen Kollegen zu? Und wir sprechen einfach, wie das miteinander so läuft, ohne dass ich eine Personalabteilung bin, die gleich so Ohren kriegt, was wird mir da erzählt und was muss ich da machen, sondern einfach von Kollegen zu Kollegen. Wie kann ich vielleicht ein kleines Veranstaltungsformat mit ein paar Kollegen machen, wo wir uns eben mit den Werten auseinandersetzen? Da kriegen sie auch ein Handbuch zu, was sie da, ein kleines Werte-Wordbook, was man da als Impulse oder Hacks oder wie man sie nennen mag, umsetzen kann. Und sie sind diejenigen, die auch gerne, und so ist die Rolle ja auch definiert von uns, als Schnittstelle zwischen Führung, Team, Projektleitung und so weiter dienen können, als Ohr in der Organisation, weil diese Ehrlichkeit hat man eigentlich oft in anderen Funktionen nicht mehr unbedingt, gerade wenn es darum geht, Dinge zu besprechen, die vielleicht nicht so gut laufen. Dann kann es schwierig werden, dass dann bestimmten formalisierten Positionen anzudocken. Und das macht es, glaube ich, auch für die spannend, zumal die ja eine besondere Exponiertheit auch im Haus dadurch bekommen, dass sie diejenigen sind, die und werden auch in sämtlichen Ratschläge Richtung macht, die sichtbar auch in dem, was sie tun im Haus, damit die Leute wissen, wer auf wen kann ich zugehen, aber auch um diese Rolle zu würdigen. Also auch dazu sagen, toll, dass es Menschen gibt, die sich dafür engagieren und die einem Mitarbeiter sprecht, das auch formulieren und nicht nur die große politisch richtige oder geübte Personal-Headline, die da drüber steht, sondern von Mensch zu Mensch und von Mitarbeiter zu Mitarbeiter das vorantreiben. Das ist die Rolle. Primär für uns, also nach innen. Kein Corporate Influencer, sondern nach innen. Und dann hatten wir eine Truppe von Menschen, die sofort angefangen hat, auf LinkedIn auch tätig zu werden. Wir gesagt haben, okay, dann ja auch. dann ergänzen wir das Schulungsangebot auch in diesem Bereich, damit alles rechtlich und sonstiges beherrscht wird. Aber für uns war konzeptionell erstmal primär eine Hilfe für den Kulturwandel und nicht als Corporate Influencer tätig zu sein.
Das ist ja auch eine total schöne Rolle, ne? Wenn ich davon begeistert bin, das dann wirklich mitzugestalten und wenn ich dadurch intern sichtbar werde, ist es ja auch viel einfacher, auf Kolleginnen, auf Kollegen zuzugehen und bestimmte Themen anzusprechen.
Ja.
Das kann ich mir vorstellen, dass viele da ganz begeistert sind direkt.
Das und trotzdem muss man vielleicht auch ein Augenmerk drauf legen, wie wie stärkt man sie auch, wenn es eben konfliktuell wird oder wenn sie auf einmal mit Themen konfrontiert sind, wo die Rolle eben nicht mehr die ist, sondern es auf einmal kompliziert wird. Mhm. Und gerade im digitalen Bereich, wie gehe ich mit Shitstorm um, wenn ich ja dann plötzlich exponiert erzähle, wie toll die Sparkasse ist und fiktiv, also ich habe es noch nicht erlebt bis jetzt, aber theoretisch wäre es denkbar, dass irgendwelche Menschen sich dann aufregen, dass die Sparkasse doch nicht die tollste Bank, was wir ja nicht sind, aber das tollste Finanzinstitut ist auf der Welt und wie reagiere ich da drum? Also ich glaube, da kann man auch die Menschen gut aufstellen für diese Rolle und nicht nur für die gute Seiten, sondern auch für die, die ein bisschen schwieriger sind.
Ganz am Anfang hatten wir schon das Thema so Zusammenarbeit, Kommunikation und Personal und wir hatten uns auch schon darüber unterhalten, jetzt nicht in diesem Gespräch, sondern vorher, dass das ja eine Erfahrung ist, die wir beide gemacht haben in unserer beruflichen Laufbahn, dass das oft herausfordernd ist, weil Personal und Kommunikation unterschiedliche Sprachen sprechen und unterschiedliche Schwerpunkte legen. Sie arbeiten jetzt in diesem Projekt konstruktiv zusammen, habe ich gehört. Wie sind Sie da hingekommen? Also welche Empfehlungen haben Sie auch für andere PersonalerInnen und Menschen in der Unternehmenskommunikation und im Marketing, dort zusammenzukommen bei bestimmten Themen?
Ich glaube, es war ein Change-Prozess mit den Reibungen, die es mit sich zieht und mit denen irgendwie, was machen die da? Ja. Aber von beiden Seiten. Ja. Ich glaube, es musste gelernt werden, dass der andere Blick eigentlich ein Mehrwert ist. Das klingt total banal. Aber man lässt sich auch eigentlich in seiner Spezialisierung, in seinem Handwerk auch ungern reinfutschen von jemand, der von einem anderen Fachbereich kommt. Und das ist, glaube ich, von beiden Seiten so gewesen, dass man sagt, nee, ich weiß, wie es geht und es ist schön, dass du das auch mitbringst, aber da reden wir auch nicht die gleiche Sprache. Wenn ich mit den Kommunikationskollegen über Personas spreche zum Beispiel, die verstehen was ganz anderes, weil sie Kanäle sofort und Sinusmilieus und auf welchen Medien und wie. Und ich bin im HR, in der HR denke und sehe die ganze Journey vor mir schon und versuche sie mitzudenken und da kommen wir schon mal an Reibungspunkte, wo wir sagen, okay, das müssen wir noch mal ein bisschen länger beleuchten. Wir haben, ich glaube, 1, 2 bis 3 Meetings die Woche zusammen, also wo wir wirklich gucken, was machen die auf ihrem Bereich, was machen wir bei uns, was braucht es voneinander und auch wirklich in diese, okay, ich habe jetzt einen Prozess, was vielleicht stärker kommunikativ ist, du weißt besser, wie es geht. Lass uns drauf schauen, ne? Wenn wir auch die S-Voices mit Gegenständen, mit Postkarten oder was man auch immer da entwickeln kann, da hole ich mir die Kommunikatoren an Bauch. Nicht nur, damit es im Duktus der Kampagnen dann läuft oder in der optischen Sprache und im Design, sondern auch, weil sie ein besseres Gefühl haben, wie Medien wirksam werden, egal in welchem Format. Mhm. Und dann ist es ja auch eine Zusatzkompetenz, die mir gut tut, auf der anderen Seite zu erklären, wie laufen bestimmte Personalprozesse, dass du eben nicht von der Seite einfach kommen kann und Dinge droppen kann, sondern es braucht eine Einrahmung und ein ganzheitliches Betrachten von bestimmten Dingen. Oder warum man nicht, vielleicht um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, den Song der internen Kampagnen sofort reinkippen kann mit Liebe Mitarbeitenden, macht einfach ein tolles Video und wir schneiden das alles zusammen, warum es dauert so lange, dass die Mitarbeitenden das umsetzen, weil für einen Personaler total klar, das braucht erstmal ankommen, gucken, was machen die anderen, traue ich mich, es ist gerade ganz viel, für einen Kommunikator ist eine tolle Aktion, verstehe gar nicht, warum es nicht aufgeht. So ja. Und ich glaube, das ist spannend, diese zwei Kräften zusammen wirken zu lassen und sich auch reiben zu lassen, um zu gucken, was erzählt der andere, was es braucht. Und wir haben sehr viel auch im Kulturbereich davon profitiert, dass die Kommunikatoren ein bisschen Forscher sind und ein bisschen mutiger, als wir vielleicht Personaler, die man das ganze System bedenken müssen und nicht wirklich sich immer trauen, nach vorne zu gehen, wo die Kommunikatoren eher diejenigen waren, die 3 Schritte vorgehen, um eine Richtung vorzugeben. Ja, auch. Also ein Beispiel war die Du-Kampagne, also diese Wir machen den Job wahr, den du dir vorstellen. Da haben wir Personaler gesagt, was ist das für ein Versprechen an der, also das geht gar nicht und du und ach Gott und Bruch in der Ansprache dann. Was machen die Häuser, die in der Sie-Form sind? Total legitime Frage. Also ich will gar nicht sagen, es war nicht wichtig. Aber es hat uns gut getan. Ja. Und die haben sich aber sofort getraut und haben gesagt, nee, wir müssen nahbarer werden. Das braucht die Du-Ansprache, war gar keine so große Frage. Und da haben wir lange diskutiert, auch in den Gremien. Es wurde verstanden und dann haben wir es adoptiert. Und ich glaube, diese Reibefläche ist das Rezept. Also entstehen lassen, den Mut haben, zuzuhören oder die Offenheit, sich auf den anderen einzulassen. Und dann wird es eine tolle Mischung, glaube ich.
Was würden Sie Personalerinnen in Unternehmen empfehlen, die gerade am Anfang eines solchen Projekts stehen? Wo sollen sie anfangen? Also was ist Schritt 1, 2, 3?
Ich überlege gerade, ob ich ausspreche, was ich gerade denke, aber ich mach's mal. Nicht zu stark als Personaler denken, sondern um diesen Prozess, glaube ich, anzuschieben und gut zu Ende zu führen in einem Haus, brauche ich Freunde in anderen Bereiche. Mhm. Und ich brauche eine Akzeptanz in anderen Bereiche. Und es wird mir nicht helfen, wie ein Personaler zu argumentieren, was es alles bringt. Das können wir sowieso und das werden wir von alleine, es wird rauspurzeln, das kommt. Sondern sich Gedanken zu machen, versetz mich mal in andere und wie es auf die wirken wird und mich da auf diese Ebene mit denen zu unterhalten. Ich glaube, das bringt mehr. Also wir haben viel über Aufstellung eines Projektes, was muss ich da beleuchten, mich geschäftsstrategisch anzusiedeln, okay. Aber auch zu gucken, wer im Haus wird davon tangiert sein und was brauche ich für eine Argumentation an diesen Stellen. Und das wird keine personalliche Recruiting-Bindung, das hält, versteht man, es hält aber relativ kurz. Mhm. Wie mache ich mich fachlich besprechbar, so dass der andere aus seiner Controlling-Brille, IT-Brille versteht, what's in for me. Mhm. Und das ist echt eine Übung, die auch andere Abteilungen nicht besser können, im Übrigen. Also es ist schon hohe Kunst und das braucht ein ganzheitliches Verständnis vom Business und von dem, was die Abteilung antreibt. Ich glaube, wir haben es als Personal, aber wir sind nicht geübt, in diesen anderen Sprachen zu sprechen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel. Mhm.
Da würden Sie sagen, das ist der zentrale Schlüssel eigentlich, wenn man anfangen möchte.
Dieses Projekt oder diese Kulturentwicklung fasst ja die Gesamtorganisation an. Also ich habe ja den Anspruch, dadurch, dass ich es angehe, die Gesamtorganisation anzufassen, dann kann man auch von mir erwarten, dass ich ein bisschen was davon verstehe. Ich glaube, wir Personaler tun es ja auch. Wir können nur gute Business-Partner sein, wenn wir tief einsteigen in der Materie, die wir da begleiten und empowern sollen oder mitentfalten sollen, Impulsgeber sein. Also es braucht dieses Verständnis ohnehin, um gute Personalarbeit zu machen. Jetzt fordert es hier vielleicht noch ein bisschen eine Drehung mehr und Mut auch, dieses Feld auch in Anspruch zu nehmen und zu sagen, ich spreche mit dir über deinen Bereich in deiner Sprache und wir machen was zusammen draus, was für dich am Ende gut wird und für mich auch.
Und nicht in meiner Sprache.
Auch. Aber nicht nur.
Ja. Frau Masseron, ich erlebe Sie wirklich als passionierte Personalerin und möchte zwei Dinge noch verstehen. Was fasziniert Sie an der Personalarbeit, ist das erste Thema.
Oh je. ich glaube, das ist diese Schnittstelle. Und ich hatte bis jetzt Unternehmensgröße, wo ich es auch so leben könnte, wo man am Menschen arbeitet und am Geschäftsmodell zugleich. Also, dass man diese Breite an Kompetenzen auf der sozialen Ebene, brauchen alle Bereiche, aber wir vielleicht Personaler noch ein bisschen mehr in Dynamiken, in Entwicklung von Persönlichkeiten, in Einordnung von, also ne, Eignungsdiagnostik, Psychologie. Es braucht viel Menschenkenntnis, um das mal sehr plakativ zu formulieren, und aber auch eine starke Business-Kompetenz, eine starke Treiberkraft auch in Häusern, um das zu bewegen, was richtig ist, weil wir oft im Vergleich zum Core-Business ein bisschen nach hinten gehangen werden. Und das braucht auch eine Selbstbestimmtheit und eine Darstellungsstärke. Ich finde es ein komplexer Berufsstand letztlich, anspruchsvoll, was aber auch sehr bereichernd ist, sowohl intellektuell als auch menschlich. Das bringt total viel. Ich mag das deshalb, glaube ich, sehr gerne.
Mhm. Und was gibt Ihnen die Kraft, täglich morgens aufzustehen?
Ich glaube, das gestalten dürfen, also diese Perspektive, zwar riesig zu sagen, ich habe 343 Sparkassen als Projektscope, dass wir sowohl nicht jeden Tag drüber nachdenken, es tun sich Größen auf, als auch genau das zu tun und zu sagen, okay, wenn ich in der Bahn eben auf LinkedIn gehe und sehe wieder in irgendeine Sparkasse, irgendwo sind diese Wertepostkarten, die aus dem Projekt gekommen sind, auf einem Tisch und irgendwo lebt es. Oder ein S-Voices hat wieder berichtet, weil wir mit drei anderen Kollegen da über bestimmte Dinge gesprochen haben, oder ich habe einen Anruf am Tag von einer Sparkasse wie heute, die sagt, hey, ich würde gerne, ich weiß nicht wie und wie überzeuge ich meinen Vorstand, wo man wirklich zu den One-to-One-Beratungen geht, dass es ist motiviert, ne? Man hat das Gefühl, man hat sein Strichchen für jede Sparkasse, die da plötzlich einsteigt. Und das macht einfach Stolz und auch Spaß, das zu gestalten. Auch wenn es klar ist, es ist viel und braucht viel Überzeugung und Begeisterungsfähigkeit. Aber ich will nicht sagen, so die Sparkasse zum besseren Arbeitgeber zu machen, ist ja die politisch richtige Antwort wahrscheinlich, aber es treibt mich eher an, diese Größenordnung, etwas zu bewegen, was diese Größenordnung hat und zu sehen, okay, irgendwie funktioniert es ein bisschen. Ich glaube, das motiviert da jeden Tag noch mal aufzustehen, zu ergänzen nochmal und den nächsten Vorstand sich zu holen und zu sagen, doch, wir machen das und noch den nächsten Vortrag und nochmal eine Dienstreise, aber es lohnt sich total. Also ihr habt Spaß dran.
Und dann die Begeisterung auch zu sehen, ne? Also sicherlich gibt es auch Widerstände, darüber haben wir jetzt gar nicht so viel geredet, aber auch viele Menschen, die das ja total begeistert und die gerne in diesem Projekt mitgestalten.
Total verrückt für mich inzwischen, weil wir haben in der ersten Projektphase wirklich geguckt, wie wir überhaupt eine Sensibilität für das Thema kriegen. Wir sind aufgestanden, haben gesagt, so, jetzt haben wir 5 Werte und da wussten alle Menschen nichts davon. Ja. Wie kriegt man eine Aufmerksamkeit überhaupt? Und wir haben die ersten 8, 9 Monate nur Webinare, Info, Veranstaltungen und was auch immer. Es kennen mich eine ganze Menge Leute, die ich nicht kenne und die auf mich zukommen auf Veranstaltungen. So, endlich sehe ich dich live, wobei sich irgendwie ein bisschen komisch fühlt an der Stelle. Aber auch das ist irgendwie ein gutes Zeichen, weil man wollte eine Reichweite erreichen und man hat es geschafft, auch diese, also nicht ich allein, es ist eine Projektgruppe drum und wir waren viele, viele Autoren, aber man hat es geschafft, die Menschen da dieses Thema ans Herzen zu legen und die dafür auch zu motivieren und zu sagen, jawohl, ja, lass uns das anpacken und machen und tun. Und das macht total Spaß zu sehen. Diese kleine Flamme geht weiter und verbreitet sich und das ist total schön zu beobachten. Also echt ein schönes Reward an der Stelle.
Frau Masson, vielen Dank. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank für die tiefen Einblicke in den DSGV
Danke
und in Ihre Arbeit. Danke.
Tschüss.
Tschüss. Fresh up.